das Mom viel und viel, aber viel aus ihrem Himmel, viel in ein Meer, das jemand das Licht der Zeit nannte. Doch verkannte er den Schein jenes grauen Strahls. Revoke. So könnte das Meer in meinen Adern ruhen, bersten, ruhend. Das würde sie nicht verstehen, erahnen. Und unentdeckt bliebe das Wort aus in jenem Himmel. Fand Jasmin sich nicht wieder. Nicht wieder in der Sprache und im Welken des Blätterwerks, des Suchens in der vermeintlichen Endlosigkeit der Bestimmung. Jasmin streicht ein Wort. Welches reden wir? Wir reden wir. Wir reden wir so oder so. Viel und viel. Viel in ein Meer. Fand sich nicht wieder in der Sprache. Reden wir. Reden wir. Reden wir, wir. Reden wir, wir. Wir reden wir. Wir reden wir. Wir reden wir. So oder so. Etwas zieht ihre Körper aus der Gewohnheit. Das Licht bricht die Dinge, Kinder, Augen. Das jedenfalls legt sich über ihre Stirn, anhaltende Kälte. Die Stringenz der Verfolgung setzt den Bildreihen fort. Die Stringenz der Verfolgung setzt den Textreihen fort und gestaltet den Raum für Scheinwirklichkeit. Fragile Ausstrahlung, die Gesichter brechend aufgerissen, ohne Bilder zu schauen, das sitzt fotografisch. Was zählt, ist zerriebene Identität auf schlau konstruierten Bildern, scharfzüngige, weltläufige Chronik des Sterbens. Wir schnippen mit dem Finger und führen Regie. Das Sehen zieht Kreise und blutige Linien. Das Schmerzgedächtnis trägt Gesichter, aber namenlos. Was noch lebt, bringt sich weg aus den nicht vorhandenen Werden. Kriegswirren.
schön viel. Warte schon viel. Здорово, Володя.
Стас, сегодня я.
Здорово, Стас.
Сергей Витальевич, вам от жены СМС-ка. Диктую.
Слушай, ты скажи своему другану, что это не так делается.
Так диктовать?
Да, диктуй.
Chiriha Parish Canun Cori Estados Unidos, Kirejeri México, Panicazni Cojecán.
¿Qué
es lo que se llama? No, 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 Kainchi ba'ik chicha'a, bichin man katit samriya chahinira. Kanagasagri kayera khanya, da'koje nabatamah kamushan.
Kinaukwaha dikin?
Shakirio tzano, nakatsab naka.
Massenhaft Rippen gezählt. Die Angst vor dem anderen, die Angst vor fremden Geräuschen, die Angst vor Strahlung, die Angst vor Außerirdischen, die Angst vor Kometen, die Angst vor Meteoriten, die Angst vor Invasion, die Angst vor Integration, die Angst vor Epidemien.
что?
Ай!
Ну что? Будешь еще филонить?
Нет!
Будешь?
Нет!
Tout dépend du masque que tu as porté. Par exemple, le masque bœuf, ça ne danse pas. Le masque lienne, ça ne danse pas. Le masque coq, ça ne danse pas. Il y a beaucoup de sortes de masques de danse. Mais il y a une danse unique. Ça, c'est le Wubinyengele, Wubinyengele, Wubinyengele. Ça, c'est une danse universelle pour toutes les masques. Maintenant, en dehors de la danse universelle, il y a maintenant la danse du masque que tu as porté. Voilà, ça peut être le crabe djédié, et puis il tombe. Il y en a beaucoup,
Allez. Vous répétez deux encore.
Deuxième fois encore.
Deux autres danses.
Deux autres danses.
Du voisin.
Oui, deux autres danses du voisin. Le voisin aussi peut avoir le animal. Le animal, lui... Lui, il danse, il se gonfle, il tourne comme ça, et puis il tourne, il danse, il saute, Bon, il a ses mouvements à faire aussi. Voilà. Et il y a autre, encore danse de lienne. La danse de lienne aussi est à part aussi. Mais lui, après la danse universelle de tous les masques là, il a une danse que lui, quand il saute, il danse, il tombe. Et il y a le calé qui est là. Le calé, c'est. Masque singe. Masque singe, lui, il est là, dans la foule, il s'amuse avec les enfants, il peut te surprendre et tu as peur en même temps. Et tu cours, et les enfants courent. Et quand on les voit, ils courent seulement. Et quand il fait comme ça, il finit de danser, il essaie d'attraper la fille qu'il veut dans la foule. Et il dit que c'est sa femme. Et puis il s'en va avec ça. Mm-hmm. Voilà.
Oui, alors, mes relations avec la notion de racine, enracinement, c'est quelque chose de plutôt particulier pour moi, puisque j'ai changé très souvent d'endroit dans mon enfance et mon adolescence. Donc j'ai appris à aller dans Griffwurzel, Verwurzel, Einwurzel, ist für mich ein bisschen speziell. Ich habe keine... Heute habe ich kein Gebiet, um meine Wurzel zu lassen. Ich bin vielmals umgezogen und ich bin gewohnt, um einen Transit fahren von Städte zu andere Städte. Zum Beispiel heute bin ich zwischen Dortmund, Paris und Wien. Ich brauche diese drei Städte, ich brauche die Nahrung von anderen Ländern. Es ist meine Nahrung, neue Bekannten zu machen, neue Leute, Fremde, andere ist wichtig für mich. Sans aussi en Europe, un repli un peu sur soi, où autour de moi, j'entends beaucoup de mes amis qui ont besoin de retourner dans leurs racines, dans leur lieu d'enfance. Andere Freunde, die in Frankreich sind, sprechen immer über ihren Wurzel in Gebiet in Frankreich. Es gibt eine besondere Stimmung in Frankreich und auch vielleicht in Europa für Sicherheit, sich einschränken. Und ich bin ganz verschieden, ganz dagegen. Ich verstehe das nicht. Für mich ist es ist schade, aber es ist eine das Realität. Und ich benutze meine Wurzel als Flügel. Und vielleicht bald am Ende meiner Reise, meiner Entdeckung durch Europa, Welt, finde ich ein ein Gebiet, ein Ort, um meine Wurzel zu lassen, zu schlagen. Vielleicht, ich weiß noch nicht.
Schlafhöhle. Äste. Unterschlupf. Nester. Himmelsdach.
Mein Leben war von früher schon sehr verbunden mit Übersiedlungen. Also ursprünglich bin ich in Vorarlberg aufgewachsen, im Montafon, in einem kleinen Dorf. Und wollte mich als Kind also unglaublich toll und fein gefühlt habe und mich sehr in der Landschaft, in den Bergen, in den Wäldern bewegt habe. Und mit 7 sind wir dann nach Wien gezogen, also in eine Großstadt, und das für mich also das erste Mal, also so eine Entwurzelung von Vorarlberg, von den eigentlichen Wurzeln darstellt. Und es hat lang gebraucht, bis ich mich an die Großstadt gewöhnt habe. Und damals ist der Film Heidi rausgekommen und ich kann mich noch so gut erinnern, dass ich mich dann damals also sehr mit der Heidi identifiziert habe, die dann auch in die Großstadt musste. Aber mit der Zeit habe ich mich an die Großstadt Wien gewöhnt. Und dann begann mein Vater bei der UN zu arbeiten und kam nach Kathmandu, also wieder eine völlig andere Welt. Und dort bin ich dann mit 13 hingekommen. Ja, also dort ging ich zur Schule. Dort lernte ich in der Schule Englisch. Die Schulkolleginnen waren aus Indien, aus Nepal. Also es war schon die Gesellschaft der höheren Töchter. Und ich habe vorher Bücher über Nepal gelesen und das waren alles Bergsteigerbücher, Abenteurerbücher, und haben wir dann eher eine Bergwelt mit Almern, also ein Zurückkommen nach Vorarlberg, mir vorgestellt und war dann natürlich sehr am Anfang befremdet, wie dann also Kathmandu wirklich war, also angefangen vom Geruch völlig anders, das Leben, die Umwelt, die Leute. Also die uns damals, das war Ende der 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, wo es noch kaum Ausländer gab, wo wir wirklich Fremdlinge waren. Aber dort also gab es schon das erste Mal so eine, was ja da, ganz andere Neugierde für eine andere Welt. Und so kam mein Bezug zu Nepal zustande. Nachdem ich die DIS fertig hatte und dann lange an Forschungsprojekten mitgearbeitet habe, dann habe ich eigentlich mehr oder minder gependelt. Ja, aber mein Hauptwohnsitz sieht sicher Wien. Kathmandu, Ausgangspunkt für meine Forschungsarbeiten in den Bergen Nepals. Was sich in Nepal leider entwickelt hat, ist schon also eine sehr harte Politik, die unglaublich auf Kosten also der Umwelt geht, auf Kosten der Gesellschaft, auf Kosten der Bergbauern. Also die Abwanderung ist extrem stark in Nepal. Also alle jungen Leute, die es irgendwie schaffen, also versuchen im Ausland eine Arbeit zu bekommen und dort Geld zu verdienen. Also die Tendenz dort ist eigentlich, das Land zu verlassen. Also mein Thema bei der Weltforschung, die also im Rahmen der Akademie der Wissenschaften und der Uni gelaufen ist, also ging es um den Bergkult, also den tibetischen bzw. Himalaya-Bergkult. Und der Bergkult bzw. der heilige Berg also verkörpert eine Art Ahnenberg, einen Sitz der Götter. Und so sind im Himalaya-Raum in Nepal also viele Berge also aus dem Himalaya mit Göttern verbunden bzw. Göttinnen verbunden, aber auch im Mittelgebirge, wo zentrale Berge heilige Berge sind. Und diese heiligen Berge sind zentrale Orte für Gemeinschaften, die in der Region rundherum leben, dort jährlich ein großes Fest mit ihren Schamanen feiern, zum Vollmond bzw. manchmal auch zum Neumond. Und diese heiligen Berge wiederum sind Sitze von, also ganz ursprünglich von archaischen Muttergöttinnen, die zur Schutzgöttin der Bevölkerung, die auf ihrem Terrain lebt, also geworden ist oder gemacht worden ist.
Himmelsdach.
Und dann später, also mit vor allem der Einführung vom Buddhismus zu heiligen buddhistischen Bergen geworden ist, beziehungsweise mit dem Einfluss vom Hinduismus, also zu Bergen von Hindu-Götter, Göttinnen.
Äste.
Hinter dem ganzen Konzept, also steckt also überhaupt eine andere Sichtweise auf, wer die Erde besitzt. Also die Besitzer der Erde sind jetzt nicht die lokalen Herrscher, die Staaten oder Nationalstaaten bzw. die Gemeinden, sondern die Besitzer der Erde sind die Götter und Göttinnen, die diese Region
Nester
wirklich wörtlich besitzen, aber auch beschützen. Und die Leute, die dort leben, also die müssen praktisch im Austausch dafür, dass sie ihr Terrain benutzen, also wiederum Gaben bringen, beziehungsweise also von ihnen auch den Schutz erbitten, sei es für die Fruchtbarkeit, für die Heilung, ja, für das Fortbestehen. Und die Grenzen, also was man auch als politische Grenzen bezeichnen kann, also dieser Regionen, also jetzt im kleinen Rahmen, also größere Gemeinden um einen Berg, beziehungsweise von einem Königreich, also der viele solche Regionen umfasst, also die hängen immer zusammen mit der Reichweite der göttlichen Territorien. Und dann gibt es natürlich die ganz kleineren, also vielschichtigen, also göttlichen Wesen, die einfach für die Fruchtbarkeit des Ackerbodens, die für die Wildnis in den Wäldern zuständig ist, die für die Flüsse, für das Wasser, beziehungsweise auch Fruchtbarkeit für die Quellen, also aus dem Wasser, aus dem Boden, repräsentieren und die wiederum sich wieder in dem Haus an der Feuerstelle manifestieren. Dort, wo ich praktisch meine Studien durchgeführt habe, das war bei der ethnischen Gruppe die Tamang in Zentralnepal. Also dort praktisch jeder Haushalt, jedes Haus, also führt einfach periodisch ihre Rituale an der Feuerstelle für diese Götter, an den Feldern für die Feldgötter und pilgert zweimal im Jahr, also zu den Vollnächten, zu den großen Festen auf ihre heiligen Berge.
Yıl önce 23 yaşında birisi olarak, bir genç olarak geldim Viyana'ya. Yeni bir başlangıca ihtiyacım vardı. Neden? Çünkü kendimi biraz kaybolmuş veyahut da köksüzleşmiş hissediyordum. Ne yaşadığım topluma uyduğumu ne de öğrenimin eğitimini aldığım mesleğe uyduğumu düşünüyordum. Yeni bir kendimle karşılaşmak istiyordum. arzum, yeni bir başlangıç için arzum çok yüksekti ve Avrupa o zamanın bakışına bana böyle bir başlangıcı sunuyordu. Yeni düşüncelere, fikirlere, lere tanışmak, onlarda kök salmak ve kendi geçmişimin hoşlanmadığım yanlarından kurtulmaktı amacım. Bunu gerçekten böyle görüyorum. 10 yıl kadar bir zaman Viyana'da geçirdikten sonra günün birinde
Literatur im März Festivalinde
Ich kam vor 33 Jahren als ein 23-jähriger hierher nach Wien. Ich wollte und brauchte damals einen Neuanfang, weil ich mich damals verloren oder entwurzelt fühlte. Ich passte weder der Gesellschaft, in der ich lebte, noch dem Beruf, den ich studiert hatte. Ich wollte ein neues Ich von mir kennenlernen und die Lust auf einen Anfang war groß und Europa stellte mir die Möglichkeit eines neuen Anfangs dar. Also die Verwurzelung in neuen Gedanken, Ideen sollte mich von meiner Vergangenheit entlasten. Nach 10 Jahren in Wien von diesem und jenem machte ich dann eine Begegnung mit der Wiener Gruppe in der Literatur im März. Ich verstand nichts, aber ich wusste aus unerklärlichen Gründen heraus, dass dies wieder ein Neuanfang war. Sozusagen ging ich zum zweiten Mal in die Fremde, nach Österreich und jetzt zur österreichischen Poesie. Ein Anfang, wenn er wirklich ein neues sein soll, ist dann einer, den man kaum versteht, weil etwas völlig Neues per Definition etwas Fremdes sein muss. Nur das ganz Fremde könnte das radikal Neue in uns erwecken und ermöglichen, also einen Neuanfang setzen. Leicht gesagt. In der Hilflosigkeit aber von diesem Neuen, nämlich in der Ahnungslosigkeit, wie ich mich damit in eine Beziehung setzen kann, begann ich zu übersetzen. Wie nähert man sich einem Fremden an? Mit Iterationen. Immer aus dem Alten kommend, aufs Neue einen Schritt zutrauend. Klarerweise auch ziemlich hilflos bei jedem Schritt, aber immer mit einem großen Verlangen. Also wenn ich mich zurück erinnere, war das ewige Zögern immer der Kampf mit der Inkompetenz, aber immer großes Verlangen und große Lust. Während ich die Gedichte ins Türkische übersetzte, übersetzte ich mich umgekehrt in die österreichische Poesie. Mein Blick auf die Poesie, was ich davon verstehe, meine Begeisterungen, meine Genussstruktur, alles rutschte fortan. Es war eine sukzessive Verwurzelung in der österreichischen Poesie. Wenn man es so aufnimmt, ist die Auseinandersetzung bzw. Beziehungsaufnahme mit dem Fremden ein permanenter Entwurzelung-Verwurzelungsprozess. In kleinen Schritten verwandelt man sich, man fängt unbemerkt immer wieder an. Eines Tages merkt man, dass man ein anderes geworden ist, entwurzelt und verwurzelt. Bu yüzden bugün John Cage'den bir CD getirdim. Preparietes Klavye. Bu parçalarda Cage piyanonun tuşlarının yarısını, yani 88 tuşun 44'ünü
Übersetzen von guten Werken ist der Autopilot der Verwandlung, meiner Meinung nach. Garantie, jung zu bleiben, denn Jugend ist die Kraft, neu zu beginnen. Und man beginnt immer wieder neu beim Übersetzen. Es mag sein, dass ich durch meine übersetzerische Tätigkeit einigen anderen vielleicht eine Brücke geworden bin. Ich fühle mich jedoch bin keine Brücke, oder sagen wir so, dass ich zumindest nicht wie eine feste Brücke bin, die ganz stabil dasteht und unabhängig davon ist, was über ihn fährt oder nicht fährt. Ich wäre vielleicht am ehesten wie die alte Galata-Brücke von Istanbul, die auf den Pontons schwamm, welche sich immer bewegten, je nachdem, was über und durch sie fuhr. Die neue Galata-Brücke ist jedoch fest mit Pfählen auf dem Meeresgrund befestigt, so wie ein Übersetzer vielleicht, der die Wörter in die andere Sprache überträgt, ohne davon je beeinflusst zu werden, falls es so etwas überhaupt gibt. Ich hingegen spüre, dass ich mich mit jeder Übersetzung verändere, manchmal sinke, manchmal hochkomme, aber immer ein anderer werde. Belki de çeviri faaliyetim sonucunda başkalarına bir köprü oluşturuyorum. Ama ben kendim için bir köprü değilim, kendimi öyle görmüyorum.
En azından kendimi stabil bir köprü olarak görmüyorum. Tam aksine ich übersetze nicht nur, sondern ich schreibe auch Essays über die türkische Poesiegeschichte. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass ich sie nicht als ein türkischer Autor, sondern eher als ein österreichischer Autor schreibe. Ganz nebenbei und schleichend geschah dies. Und es geschah auch deswegen wegen meiner Übersetzungen. Wenn ich Essays schreibe, also Gedichte analysiere, ist das ein Flug über dem Gedicht. Man sieht das Land von der Vogelperspektive. Wenn man selbst kein Dichter ist, sieht man das Gedicht meistens als Ganzes. Übersetzen hingegen bringt mich wieder auf den Boden der Wirklichkeit, sogar in den Untergrund der Wörter, ins Untergrundleben der Wörter, also zu den Wurzeln.
Doch warum sind Bäume derart soziale Wesen? Warum teilen sie ihre Nahrung mit Artgenossen und päppeln darüber ihre Konkurrenz hoch? Die Gründe sind dieselben wie bei menschlichen Gesellschaften. Gemeinsam geht es besser. Ein Baum ist kein Wald, kann kein lokales, ausgeglichenes Klima herstellen, ist Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert. Zusammen dagegen schaffen viele Bäume ein Ökosystem, das Hitze- und Kälteextreme abfedert, eine Menge Wasser speichert und sehr feuchte Luft erzeugt. In so einem Umfeld können Bäume geschützt leben und uralt werden. Um das zu erreichen, muss die Gemeinschaft um jeden Preis erhalten bleiben. Würden sich alle Exemplare nur um sich selbst kümmern, dann erreichten etliche nicht die Altersphase. Ständige Todesfälle hätten viele große Löcher im Kronentach zur Folge, wodurch Stürme leichter hineinfahren und weitere Stämme umwerfen könnten. Die Sommerhitze würde bis zum Waldboden vordringen und ihn austrocknen. Natürlich könnte man sich auch fragen, ob nicht vielleicht die Wurzeln der Bäume einfach dumpf und ziellos durch den Boden wachsen und immer dann, wenn sie auf Artgenossen treffen, sich mit ihnen verbinden. Fortan würden sie zwangsweise untereinander Nährstoffe tauschen, eine angebliche Sozialgemeinschaft aufbauen und dabei doch nichts anderes erleben als ein zufälliges Geben und Nehmen. Das schöne Bild einer aktiven Hilfe würde abgelöst durch das Zufallsprinzip, obwohl selbst solche Mechanismen Vorteile für das Ökosystem Wald bieten würden. So einfach funktioniert die Natur aber nicht. Pflanzen und folglich auch Bäume können ihre Wurzeln von denen fremder Spezies und sogar anderer Exemplare der eigenen Art sehr wohl unterscheiden.
Zu fliegen, von einer Galaxie zur nächsten.